Es ist der 3. April, kurz nach 5 nach 9. Es ist ein Weg. Hier ist NDR Info. Hier ist Ihre Intensivstation live. Hier ist der satirische Rückblick auf den bisher besten Monat des Jahres. Und hier ist Ihr Gastgeber, Axel Naumann.
Und schon sind wir mit der Intensivstation live zurück aus der kleinen Winterpause, melden uns diesmal aus Einbeck, der Perle Südniedersachsens, der Metropole zwischen Echte und Einem. Aus dem PS-Speicher. Und ich muss sagen, als ich das erste Mal gehört habe, PS-Speicher, da dachte ich, PS-Speicher? Das klingt ja wie die neue Schummelsoftware von VW. Es heißt aber so, weil in diesen Räumen hier die Geschichte der Mobilität dargestellt wird. Und da dachten wir, in ein Museum, passt sie gut rein, hier ist die noch amtierende Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Frau Dr. Angela Merkel. Frau Merkel, entschuldigen Sie, einmal quer durch den Saal, wir haben doch die Zeit überhaupt
ja,
nicht.
Ja, ich wollte mal ein bisschen üben für den Wahlabend.
Ja, ist es nicht vollkommen verfrüht bei den Umfragezahlen?
Also zunächst mal, ich grüße alle meine Wählerinnen und Wähler hier in Einbeck. Ich liebe Einbeck und den PS-Speicher. Na, wobei ich sagen muss, als ich PS-Speicher das erste Mal gehört habe, da dachte ich, das ist die neue Schummelsoftware von VW.
Ja, schade, dass Sie meine Moderation eben nicht hören konnten. Ja. Aber Frau Dr. Merkel, die Umfragewerte der SPD sind
Na,
schon so,
dass... Na, nun warten Sie mal ab. Wenn ich erstmal mit dem Wahlkampf anfange...
Wann?
Wenn. Ah. Wenn ich erstmal mit dem Wahlkampf anfange. Jetzt ja. Heißt es ja immer der Schulz-Effekt. Er kann über Wasser gehen. Ja, der schwimmt sogar in Milch.
Ja, ja. Für einige ist der Schulz-Effekt jetzt schon das Wort des Jahres.
Ne? Ja, oder das Unwort.
Ja.
Na, Sie werden in den nächsten Monaten nämlich erleben, wie wir das Wort systematisch negativ besetzen. Und am Ende des Wahlkampfs steht der Schulz-Effekt für die letzte Verpuffung der SPD. Danach ist der Kessel unbrauchbar.
Ja, da ist es schon, ja, schon ein kleiner Vorgeschmack auf den Wahlkampf, ja. Das wird aber in ihrer Beliebtheit, ich weiß nicht, ob das diese Schärfe beim einfachen Wähler. Oh, der einfache Wähler ist da. Hans-Hermann Thielke, guten Tag.
Ja, ja. Ist das tatsächlich die Bundeskanzlerin?
Ja, wer denn sonst? Das ist die Bundeskanzlerin, ja.
Können wir vielleicht ein Selfie zusammen machen?
Sind Sie Flüchtling?
Nein.
Dann sehr gerne.
Ja. Nun aber doch zurück zum Schulz-Effekt.
Thielke-Effekt. Thielke. Also ich habe mich ja noch gar nicht richtig vorgestellt. Mein Name ist, wie gesagt, und ich bin bei der Post, war früher bei der Post, also ehemalig, als ehemaliger Post-Ehemaliger bin ich da.
Herr Thielke, Sie müssen nicht nervös sein.
Nervös? Ach so, wegen Ihnen doch nicht, Herr Naumann.
Nein, ich meine, wollen Sie der Kanzlerin vielleicht eine Frage stellen?
Frau Merkel, ich hätte mal eine Frage. Und zwar bezieht sich meine Frage auf das, was ich Sie schon immer mal fragen wollte.
Ja, schießen Sie los.
Ja, also ich habe jetzt ja als Ehemaliger viel Zeit tagsüber und da gucke ich nachmittags oft schon sehr lange Fernsehen, ja. Meist Phoenix, um mich weiterzubilden. Und da ist jetzt in letzter Zeit immer viel die Rede von dem Schulz-Effekt mit dem 100%-Effekt. Der ist ja ursprünglich hervorgegangen aus dem Würselen-Effekt.
Ja.
So weit, so gut. Mhm. Wenn jetzt aber der Lafontaine-Effekt überlagert vom Mobilisierungseffekt und dem Amtsbonus-Effekt der Frau
Ich sag vorsichtshalber immer Annegret.
Annegret, dem Annegret-Effekt, ja. Genau. Genau.
Annegret-Effekt. Ja, ja, Krabbendauer. Ja. Ja.
Anders wiederum als der Bundeseffekt.
Ja.
Oder der EU-Effekt mit dem Griechenland-Defekt. Effekt.
Ja. Ja. Ja, ja, ja.
Wenn der jetzt wieder angeheizt vom Trump-Effekt.
Ja, und jetzt kommt ja dann auch noch der Schleswig-Holstein-Effekt und der NRW-Wahleffekt. Da war auch nicht vergessen.
Ach, auch noch?
Ja, und bedenken Sie bitte auch noch den Merkel-Effekt.
Ach, Sie haben auch schon einen?
Ja, das wäre aber, ja, das wäre ein Vorwegnahmeeffekt.
Aber auch ein Mitnahmeeffekt.
Ja, das stimmt.
Also da kriege ich als Wähler einen Überforderungseffekt.
Aber wieso Sie als Wähler? Sie halten sich ganz passiv und lassen all diese Effekte auf sich wirken einfach.
Ja, aber ausgewogen, Herr Naumann. Ich muss mich ja als Wähler ausgewogen beeinflussen lassen.
Aha.
Das heißt, ich muss all diese Effekte zu gleichen Teilen auf mich einwirken lassen.
Ja.
Sonst stimmen ja die Prognosen nicht.
Ja.
Dann kommt es am Ende zu einem falschen Umfrageeffekt und zack, auf einmal ist ein Klaus Vinzelsberger Bundeskanzler.
Wer?
Ja, den kennt wieder keiner. Den hat kein Wahlforscher auf der Reihe gehabt.
Ja, naja.
Und das alles nur, weil ich die Effekte durcheinander gebracht habe. Ja. Aber ich will da nicht dran schuld sein. Hm. Ich nicht. Also wenn das so weitergeht mit dieser Effekttascherei, dann gehe ich gar nicht mehr zur Wahl. Also im Endeffekt. Ja.
Und deshalb sage ich in diese immer kompliziertere Welt eine ganz einfache Botschaft hinein. Wählen Sie mich.
Ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Ist sie weg? Ja, weil, können Sie sich noch erinnern, die Frau Merkel, die ist ja noch nicht so lange her auch mal zur Kanzlerkandidatin ausgerufen worden, ja? Ausgerufen ist eher so mitgeteilt. Haben Sie das Bild noch vor Augen in der CSU-Parteizentrale damals in München nach so einem Selbstfindungsseminar neben ihr am Pressepaltisch Horst Seehofer? Ja? Das oberste Ziel ist, dass wir stärkste Fraktion werden, hat er gesagt, dass wir die Bundesä-Kanzlerin stellen. Und sie saß nebendran und starrte irgendwie vor sich hin, als wäre sie nur zufällig da. Wie anders war es doch dann bei der SPD, oder? Mit Martin Schulz. Hochamt, Krönungsmesse. Ich glaube sogar Rolf Seelmann-Eggebert hat berichtet darüber. So feierlich war es. Und auf jeden Fall hat aber berichtet Stefan Fritzsche und die Wochenschau im Stil der optimistischen 50er Jahre.
Die NDR Info Wochenschau.
Begeisterung in weiten Teilen des Vaterlandes. Das diesjährige Sommertheater beginnt bereits jetzt im März. Gegeben werden die Schulz-Festspiele. Es begann mit der Inszenierung 100% ist erst der Anfang.
Gültige Stimmen 605. Mit Ja haben gestimmt 605 Genossinnen und Genossen.
100%, welch ein grandioses Ergebnis. Ein gelungener Auftakt dieser Schulz-Festspiele. Die Verwunderung kannte in der SPD keine Grenzen.
Die SPD kann vor Kraft kaum mehr laufen. 100% für die Parteivorsitzende sind ja niemand für möglich gehalten.
Potztausend, der Regisseur dieser Festspiele, ging gleich zu Beginn aufs Ganze. Selbst die SED-Festspiele in der DDR unter Honecker hätte sich nicht an die 100% herangetraut. Sie machten regelmäßig bei fast 99% Schluss.
So kommt ein 99%iges Ergebnis zustande.
Wurden zu einem eindrucksvollen Votum für die Kandidaten der Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik.
Tränen der Rührung flossen bereits im ersten Akt, als Gabriel und Schulz in den Rollen des Gottvaters und des Messias die Zuschauer in ihren Bann zogen.
Du tust der Partei gut, aber vor allen Dingen den Menschen im Land gut. Sie schöpfen Hoffnung.
Lieber Sigmar, dass du deinen eigenen Ehrgeiz zurückgestellt hast, dass du Platz für einen anderen für mich in diesem Fall gemacht hast. Sigmar, das ist eine große politische, aber es ist vor allen Dingen eine große menschliche Leistung, die zeigt, was für ein besonderer Charakter du bist.
Das riss das Publikum von den Stühlen. Eine großartige schauspielerische Leistung von einem, der nie eine Schauspielschule besucht hat.
Ich selbst war echt faul in der Schule und hatte als junger Mann nichts als Fußball im Kopf. Und als das dann mit der Fußballkarriere nicht geklappt hat und ich die Schule geschmissen hatte, da habe ich in meinem Leben die Orientierung verloren.
Was für ein Drehbuch. Hollywood fragt bereits nach den Filmrechten. Phönix aus der Asche oder besser der Messias aus der Kleinstadt.
Und nun stehe ich hier vor euch. Ein Mann aus Würselen. Ja, aus Würselen, meiner Heimat, zu der ich stehe. Ein Mann aus einfachen Verhältnissen.
Die kleinen Verhältnisse, die Hausfrau Mutter und der Polizist Vater, der Fußball, die Orientierung und die hart arbeitende Gerechtigkeit. Das ist der Stoff, aus dem diese Schulz-Festspiele sind. Und dramaturgisch geschickt baut das Drehbuch auch Rückschläge ein, wie unlängst bei der Aufführung des Stückes im Saarland.
Aber auch das ist die andere Seite. Unser Ziel für diesen Abend nicht erreicht. Unser Ziel für diesen Abend nicht erreicht, heißt nicht, dass wir unser Ziel nicht erreichen.
Was ist schon der Ring in Bayreuth gegen diese monströsen Schulz-Festspiele im gesamten Land? Und was das Schönste ist, die Eintrittskarten für das große Finale im September sind kostenlos. Zum Wohle der Theaterkultur im Vaterland.
Stefan Fritschel mit der tönenden Wochenschau. Jeden Freitagnachmittag im Radioprogramm von NDR Info. Die britische Premierministerin Brexiter May, sie hat letzte Woche den offiziellen, heißt es Austrittsbrief, was war das eigentlich, ein Antrag auf Austritt. Jedenfalls beginnen jetzt die Austrittsverhandlungen und wer hat sich darüber gefreut? Ja, Sie wären draufgekommen, wenn ich gesagt hätte, via Twitter. Donald Trump, ganz genau, und er hat das direkt und er hat das so wiederholt getan, dass Jean-Claude Juncker, unser Jean-Claude, gesagt hat, wenn das so weitergeht, werde ich auch die Unabhängigkeit Ohios und den Austritt von Texas aus den Vereinigten Staaten fordern. Also man hat das Gefühl, Europa ist ein bisschen unter Druck. Woran erinnert das meinen ersten Gast, Nils Heinrich?
Vielen Dank. Mich erinnert das ein bisschen an die Zustände damals. Ich habe ja in der DDR gehockt und da war es ein bisschen so wie jetzt. Der Russe war gut. Der Ami war böse, die Kelly-Family war auf Tour und Urlaub in der Türkei kommt für mich momentan nicht in Frage. Die soll ja gerade umgebaut werden, die Türkei, in eine DDR mit Südfrüchten. Und und die EU wird vielleicht auch umgebaut. Wer weiß, wir haben bald Frankreich-Wahl. Und dann könnte sie auseinanderbrechen. Dann können ganz viele Menschen ihre Lebensentwürfe in der Pfeife rauchen. Hatte ich auch schon mal. Anfang der 90er. 17 Millionen haben damals ihre Lebensentwürfe in der Pfeife geraucht. Jetzt seid ihr mal dran. Herzlichen Glückwunsch. Für mich kommt das alles nicht neu. Für mich war das schon mal da. Und ich nutze die Zeit. Vielleicht sollten wir das alle nutzen. Diese Zeit, die es die EU noch gibt. Vielleicht einfach mal im Sommer Urlaub in der EU machen. Kann man noch. Noch ist sie da. Einfach mal verreisen in die Länder, die es da gibt in der EU. Was gibt es denn da? Wir haben zum Beispiel das Baltikum. Wir haben Lettland, Estland, Litauen. Da kann man sie treffen. EU-Fans. Ja, man kann die anfassen, Leute, die die EU gut finden. Und man kann das zu einem Abenteuerurlaub werden lassen. Einfach mal dort im Baltikum einen kritischen Vortrag über die NATO-Osterweiterung halten, auf Russisch und dann rausfinden, wie schnell man rennen kann. Oder einfach mal gerne. Oder nach Nordirland. Gerade noch so EU-Mitglied, warum nicht mal durch Belfast laufen, durch so ein katholisches Stadtviertel mit einem T-Shirt, auf dem steht Lutherjahr 2017. Rausfinden, wie schnell man rennen kann. Rüber in ein protestantisches Stadtviertel und dann erschüttert feststellen, dass man als Deutscher Mauerbau gar nicht mal so schlecht findet. Man muss es einfach mal nutzen, die Zeit, die man hat, überhaupt rausgehen. Jetzt im Frühling ist wieder eine Top-Sache. Seit die ganzen Bekloppten im Internet sind, ist es draußen wieder schön. Und ich gucke mir das draußen einfach wunderbar. Ich gehe so gerne raus. Einfach raus auf die Straße und du fühlst dich, als wärst du mitten rein versetzt in das Set eines Science-Fiction-Films. Da laufen Leute rum, die nicht mehr weiter wissen, die sich ihren Weg von kleinen Rechtecken verraten lassen. Und dann scannen sie alles. Oh, guck mal, ein QR-Code. Ach nee, ist ein Dalmatiner. Und dann Menschen, erwachsene Menschen, lutschen in aller Öffentlichkeit an abgesägten Lötkolben rum und nennen es Rauchen. Das ist so, das war, ich meine, fantastisch. Und heute sitzt du an der Bushaltestelle, neben dir steht so ein digitaler Raucher, der auf diesen leuchtenden Knopf drückt und sich die Dämpfe in die Lunge föhnen lässt. Das musst du ja nicht mehr. Und er hüllt dich ein in die olfaktorische Illusion eines prinzessinnenbetriebenen Apfelmus-Krematoriums. Und du kommst nach Hause mitten im Hochsommer und sie fragen dich, auf welchem Weihnachtsmarkt warst du denn? Ich finde das einfach, das ist so schön. Das ist, bitte, was? 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 Ja? Ach, das ist eine Politkabarett-Sendung hier. Ich soll was Politisches machen. Ich hab ein Problem. Ich habe lange Monate gut mit dem Thema Flüchtlinge gearbeitet, aber ich habe jetzt dasselbe Problem wie die AfD. Es zieht nicht mehr so richtig. Ich bin auf der Suche nach neuen Themen. Bei mir ist es leicht, bei der Partei nicht. Also die AfD hat echt ein Problem. Die haben kein Thema im Moment. Frauke Petri hat sich schwängern lassen, um noch ein paar Bonuspunkte einzufahren für die Wahl jetzt, von ihrem zweiten Mann. Die ist ja zum zweiten Mal verheiratet mit einem Parteikollegen, Markus Pretzel. Jetzt heißt sie Petri Pretzel oder Pretzel Petri, ich weiß nicht. Und hat Und ja, die ist schwanger. Herzlichen Glückwunsch, sie ist schwanger. Das Schöne allerdings ist, er hat bereits 4 Kinder mitgebracht in die Ehe und sie auch. Das heißt, das Kind, was Frauke Petri zur Welt bringt, hat dann 8 Halbgeschwister und 2 schon mal geschiedene Eltern. Das ist nicht mehr AfD, das ist RTL 2. Dankeschön.
Nils Heinrich. Der Fall Anis Amri. Sie wissen, Anis Amri, der Weihnachtsmarktattentäter, beschäftigt nach wie vor Politik und Sicherheitsbehörden. Vor allem die Frage, wie konnte es dazu kommen? Besonders die Behörden in Nordrhein-Westfalen stehen in der Kritik und der dortige Innenminister Ralf Jäger, der gar keine Fehler gemacht haben kann, weil er ja der Minister ist. Ja? Und selbst wenn er aus Versehen doch Fehler gemacht hat, dann war es keiner, sondern andere sind schuld dran. Ja? Fragen dazu an die Chefin, die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft. Hannelore Kraft, ich freue mich, dass Sie da sind. Sie neigen ja sonst nicht zu Äußerungen.
Na, wir in NRW, wir sind ja immer ganz nah bei den Menschen. Und ich ganz besonders, weil ja auch bald wieder Landtagswahlen anstehen. Ja. Ja, da bin ich auch gern mal in den Medien. Aber eben auch sonst. Ja, so sind wir hier. Wir sind ja Menschen in NRW.
Ja. Frau Kraft, der Mensch in den Sicherheitsbehörden in NRW hat...
Ja, aber das sind ja nicht nur die Menschen, die dieses Land so besonders machen, sondern auch ihre Art. Die Art der Menschen ist besonders und die Nähe.
Ja, ein Untersuchungsausschuss versucht ja zurzeit, die noch vor den Wahlen zu klären, was Polizei und Landesbehörden und was...
Mensch bleiben, wie der unvergessliche Adolf Tichtmeier gesagt hat. Das ist das Besondere an NRW, die Menschen.
Ja, ja, ihr Mensch, ich meine, ihr Innenminister Ralf Jäger hat ein Gutachten bestellt, wonach seine Behörde alles richtig gemacht hat. Trotzdem konnte...
Also ich bin ja niemand, der bei solchen Themen rumeiert, wie andere vielleicht. Aber so sind wir hier in NRW, ganz klar, direkt und ehrlich. Und deshalb sage ich das auch ganz klar, direkt und ehrlich.
Was?
Na, ich muss mich ja nicht ständig wiederholen.
Ja, Frau Kraft, Ihr Gegenspieler bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen...
Jürgen Rüttgers und ich, wir gehen ganz fair...
Der heißt Armin Laschet.
Ach, schon wieder ein neuer.
Ja. Der wirft Ihnen jedenfalls vor, dass NRW in vielen Bereichen Schlusslicht ist.
Ja, es mag wohl sein, dass wir das Bundesland mit dem niedrigsten Wirtschaftswachstum sind. Ja? Aber dafür haben wir auch die höchste Arbeitslosigkeit. So gleicht sich das aus. Die SPD war immer eine Partei des Ausgleichs, gerade in NRW. Und die Partei der Gerechtigkeit, das hat der Martin Schulz gesagt, dass ich das jetzt immer noch dabei sagen soll. Ja. Und das interessiert die Menschen. Ja. Und das ist auch das, womit die Menschen in NRW richtig gut klarkommen. Ja.
Frau Kraft, die Defizite im Schulbereich.
Also Kinder, das sind ja kleine Menschen, aus denen auch mal große Menschen werden. Ja. Also so haben wir das immer gehalten in NRW. Ja. Einer der großartigsten Menschen in NRW, das war meine Oma. Ja. Die hat immer gesagt, Mensch, Hannelore.
Aha.
Ja, ich als Mensch, Hannelore Kraft, aber auch als Ministerpräsidentin von NRW. Ich unterstütze es, wenn sich NRW als Ganzes um die Olympischen Spiele 2028 bewirbt. Mhm. Wir haben die Infrastruktur, wir haben die Verkehrswege, wir haben die Sportstätten, aber vor allem haben wir...
Die Menschen, schon klar.
Ja, ich hätte es nicht besser sagen können.
Was gibt es Neues von Donald Trump? Donald Trump, was gibt es Neues? Oder wie wir sagen, was schafft er jetzt wieder ab? Krankenversicherung für arme Amerikaner abschaffen, hat nicht so geklappt. Einreise bestimmter Muslime stoppen, hat 3-mal nicht geklappt. Jetzt versucht er, die Menschheit abzuschaffen, denn er will wieder Kohle fördern und das Klima weiter aufheizen. Gut, mit Kohle kennt er sich aus. Ja, um mal einen etwas schwächeren Gag in der Sendung zu haben. Alles andere jetzt direkt von demjenigen, der natürlich zuständig ist, denn er kommt aus den USA, unser Mann aus New Jersey, John Doyle.
Thank you, sir. Danke, Leute.
Leute, wisst ihr, was verrückt ist? Jedes Mal, wenn Mist gebaut wird in Amerika, na, fragen die Leute mich in Deutschland immer, wo macht ihr das? Wo macht ihr das? 8 Jahre lang George Bush, wo macht ihr das? Wo macht ihr das? Und dann Obama 8 Jahre, wo macht ihr? Und jetzt mit Trump, wo macht ihr das? Wo macht? Und ich sage, Leute, ich bin selten bei der Entscheidung dabei. Na, ich meine, der Donald Trump ruft mich nicht so oft an, nur einmal am Tag. Und der hat mich einmal angerufen und der sagte, John, wen darf ich zuerst beleidigen? Die Mexikaner, die Schwulen oder die schwulen Mexikaner? Und ich habe gesagt, Donald Trump, machen Sie das mit allen zur gleichen Zeit, damit keiner sich benachteiligt fühlt. Na, das ist wahnsinnig. Donald Trump ist Wahnsinn. Na? Und ich habe das Problem, wenn ich Amerikaner bin, weil ich Amerikaner bin, ich habe das Gefühl, ich soll immer ein schlechtes Gewissen haben. Ich bin einmal Taxi gefahren. Und ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn der Typ fragt mich, wo ich herkomme. Ich war einmal im Taxi und der Taxifahrer sagte, Sie sprechen gut Deutsch. Und ich habe gesagt, Dankeschön, Sie auch. Und er sagte, wie lange sind Sie in Deutschland? Und ich sagte, 25 Jahre. Und er sagte, so gut auch nicht. Und einmal war es total gefährlich, weil ich Ami bin, total gefährlich. Der Typ hat mich gefragt, der hörte meinen Akzent, der Taxifahrer, und der sagte, wo kommen Sie her? Und ich habe gesagt, ich komme aus den USA. Und ich habe ihn gefragt, wo kommen Sie her? Und er sagte, ich komme aus Irak. Und ich sagte, oh Scheiße. Und dann sagte er, junger Mann, wieso, oh Scheiße? Ich meine, der sprach eigentlich gut Deutsch. Der sagte, wieso, oh Scheiße? Der sagte, da, wo ich herkomme in Irak, mögen wir die Amerikaner. Und ich war erleichtert, aber ich war neugierig. Ich habe gefragt, warum? Und er sagte, ja, wir kriegen viel Geld für Sie. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, eigentlich komme ich aus Kanada. Ne? Aber es ist echt schlimm, weil ich meine, ich bin Amerikaner auf dem Pass, aber eigentlich fühle ich mich deutsch. Wie gesagt, ich bin 25 Jahre in Deutschland, ich fühle mich deutsch. Ich gehe aufs Bezirksamt, ich bin der Erste, der Mahlzeit sagt. Ich bin der Erste, der Mahlzeit sagt. Ich sage Mahlzeit, die anderen Leute sind so, Mahlzeit, 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 Mahlzeit. Das ist Wahnsinn, du sagst einmal Mahlzeit und das löst eine Kettenreaktion aus. Na, Mahlzeit, Mahlzeit. Ich gehe irgendwie Kaffee trinken draußen. Ich war einmal Kaffee trinken, ein Paar kam an und der Typ sagte zu seiner Freundin, der sagte, ich werde gerade eine Tasse Kaffee bestellen. Ne? Und ohne drüber nachzudenken, habe ich mich umgedreht und ich sagte, es tut mir leid, aber draußen gibt es nur Kännchen. Und meine, ich bin deutsch, ich bin, und ich fühle mich so deutsch, aber ich werde nicht anerkannt als deutsch. Wenn ich in Amerika bin, ich bin so deutsch, ich gehe nicht bei roten Fußgängerampeln über die Straße. Ich kann nicht über die Straße gehen. Es ist so, ich stand einmal an der Ampel, ne? Und ein Mädchen hat ihre Mutter gefragt, Mama, warum geht der Mann nicht über die Straße? Ne? Und die Frau sagte, gucke nicht an, er könnte gefährlich sein. Und ich dachte, egal, Hauptsache fragt sie mich nicht, warum macht ihr das? Ne? Und Dankeschön, vielen Dank, Dankeschön. Thank you very much.
John Doyle. Und jetzt eine tolle Nachricht, die Pkw-Maut kommt. Beinahe hätte ich mich versprochen. Wann ist noch unklar? Von 2020 war mal die Rede. Ende 2020 hieß es dann oder später. Vielleicht kommt sie erst, wenn der Berliner Flughafen eröffnet wird. Also gar nicht. Jedenfalls hat der Bundesrat, also die Bundesländer, am letzten Freitag zugestimmt. Jetzt kann es endlich losgehen. Deshalb schalten wir sofort zu unserem Reporter Stefan Fritsche. Herr Fritsche, wo sind Sie denn?
Herr Naumer, wenn die Maut kommt, hat sie hier einen festen Parkplatz, wenn Sie mir diesen Scherz erlauben. Denn hinter mir, in diesem gigantischen Gebäudekomplex, wird gerade das Pkw-Maut-Abrechnungsmitarbeiter-Schulungszentrum aufgebaut. Ich stehe hier auf der Alexander-Dobrindt-Plaza, unter der in einem atombombensicheren Tiefenkeller die Mautformel aufbewahrt wird.
Also stimmt das mit diesem bürokratischen Monster?
Nein, es ist ein fantastisches Modell, das in seiner Berechnungskomplexität Mathematikprofessoren und Astrophysiker gleichermaßen faszinieren wird. Wahrscheinlich steckt sogar Gott in diesem Regelwerk. Und das muss nun exakt angewendet werden. Fair, einfach und gerecht.
Naja, und diese Formel, Herr Fritsche, ich weiß nur, dass es da irgendwie um Schadstoffklassen gehen soll?
Eben nicht irgendwie. Je angefangene 110 Kubikzentimeter Hubraum fallen folgende Sätze an. Fahrzeuge mit Schadstoffklasse Euro 3 oder schlechter, 6,50 Euro bzw. 9,50 Euro. Für Diesel, VW-Diesel 18 Euro. Kleiner Scherz. Fahrzeuge Fahrzeuge mit Schadstoffklasse Euro 4 und 5, 2 Euro und 5 Euro. Euro 6, 1,80 Euro bzw. 4,80 Euro. Wohnmobile 16 Euro, je 200 angefangene Kilo Gesamtgewicht. Wohnwagen aus Holland 180 Euro. Kleiner Scherz.
Ja, und alle zahlen das, ne? Das ist richtig, ja?
Das ist das Grundprinzip. Ganz einfach. Alle zahlen. Außer denen, die nicht zahlen. Motorräder, Elektroautos, Wagen von Behinderten und Krankenwagen. Und die Bundeskanzlerin konnte neulich bei den Feierlichkeiten zu 60 Jahre römische Verträge dem Papst versichern, dass sein Papamobil mautfrei gestellt wird, falls er jemals Bayern besucht.
Also Herr Fritsche, mir kommt das doch alles etwas unübersichtlich vor nach wie vor.
Ja, deshalb muss jeder deutsche Autofahrer alle 2 Jahre zu einem Mauterhebungsseminar, das etwa ein Wochenende in Anspruch nimmt. Dort wird er in den neuesten Änderungen geschult und nach einem Abschlusstest behält er seinen Führerschein für weitere 2 Jahre oder nicht.
Och, Fritsche, das gibt's doch nicht.
Ein verspäteter April-Scherz.
Naja, gut, Doping traut man alles zu. Vielen Dank, Herr Fritsche. Ich weiß, viele von Ihnen haben darauf gewartet. Jetzt ist er endlich da. Das Bundesfamilienministerium stellte seinen Engagementbericht vor. Oder wie die Fachministerin es offiziell ausspricht, Engagement. Ja. Letzten Mittwoch wurde er im Bundeskabinett beraten. Und wer mit dem Wort Engagementbericht nichts anfangen kann, es geht um das Ehrenamt. Ja. Der Engagement, kann ich das vielleicht mal kurz von der Ministerin selbst hören?
Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag den 2. Engagementbericht vor. Wir hatten diesen Engagementbericht heute im Bundeskabinett.
Ja, nicht jeder kann Englisch. Jedenfalls liegt die Engagementquote bei 43,7% der Bevölkerung. Das ist toll. Es sind, glaube ich, über 300 Millionen Deutsche, die sich engagieren. Und es werden täglich mehr. Einer davon ist Hans-Hermann Thielke.
Ja, guten Abend. Ja, ich möchte mich in Zukunft auch mehr engagieren. Also mehr irgendwas für einen guten Zweck möchte ich gerne tun, also ehrenamtlich. Und zwar möchte ich selbst gern im Umweltschutz tätig werden. Das liegt daran, ich komme ja aus Itzehoe. Das liegt oben in Schleswig-Holstein. Und vielleicht wissen Sie das, in Schleswig-Holstein, da sind ja die Grünen mit einer Regierung. Die Grünen, und die haben jetzt so ein Umweltheft rausgebracht. Weiß nicht, ob Sie das hier kennen auch. Und da können Sie Punkte mit sammeln, Umweltpunkte. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Bonusheft vom Zahnarzt. Das kennen Sie doch immer, wenn Sie sich mal die Zähne geputzt haben, dann malt er Ihnen doch da so kleine Sternchen rein. Und mit diesem Bonusheft, Umweltheft, da können Sie auch Punkte mit sammeln. Umweltpunkte. Also zum Beispiel, oder anderes Beispiel. Also ich kaufe jetzt zum Beispiel jeden Morgen meine Brötchen immer beim Biobäcker, bei meinem Biobäcker. Das ist so ein richtiger, voll ökologischer, rein Umweltbäcker auf biologischer Basis. Und bei dem kaufe ich immer jeden Morgen 2 Rosinenschnecken mit ganzheitlichen Rosinen, sind die angereichert. Oder auch mal eine Zimtschnitte. Aus schnell abbaubarem Biozimt wird die hergestellt. Schmeckt aber auch gut. Und für jedes Brötchen, für jedes Umweltbrötchen, kriegen Sie dann einen Punkt in dem Heft gutgeschrieben. Oder fürs Busfahren gibt es auch Punkte, wenn Sie Ihr Auto stehen lassen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Das habe ich neulich gleich mal gemacht. Probefahrt zu meinem Biobäcker. Da gab es sogar doppelte Punktzahl. Denn ich befand mich ja zur Fahrzeit, sowohl innerhalb eines öffentlichen Nahverkehrsmittels, war so praktisch mitten im Naturschutzgebiet. Und dann auch noch auf meinem Weg zum Biobäcker. Das heißt, das Ganze war jetzt nach schleswig-holsteinischem Landesgesetz eine Umweltfahrt. Eine reine Kurzstrecken-Umweltfahrt. Biobusfahrt zum Zwecke der artgerechten Ernährung. 8 Punkte gibt's dafür. 8 Punkte. Dachte ich. Ja. Wäre schön gewesen, dachte ich. Ich hatte aber vergessen, ich hätte mir vorher meinen Fahrschein bei meinem Biobäcker abstempeln lassen müssen. Aber wie sollte ich das machen? Vorher, ich war ja noch gar nicht da. Ich befand mich ja erst auf der Umwelthinfahrt. und erst auf der Umweltrückfahrt hätte ich das ja erst und auch nur im Beisein meiner beiden Rosinenschnecken. Das heißt, mein ganzer Tarif war von A bis Z ungültig geworden. Egal wie viele Zimtschnitten ich an dem Tag noch verdrückt hätte, ich war Schwarzfahrer und das in der grünen Zone. Das kostet 40 Euro bei uns. Ich habe mal überlegt, ob ich nicht irgendwas dabei hätte, irgendwas Umweltverträgliches, dass ich wenigstens auf ein paar Punkte noch komme. Aber hatte ich nicht. Mein Fahrradhelm hatte ich ja nicht auf. Auch keinen frisch gepressten Gemüsesaft mit an Bord. Noch nicht mal irgendwelche Taschentücher, die aus Altpapierrückständen wieder aufbereitet worden sind. Auch nicht. Ich kaufe die nie. Ich mach das nicht. Ich finde das unhygienisch. Ich mach das einfach nicht, wenn sich mit meinen Taschentüchern vorher schon mal einer die Nase geputzt hat. Ich hatte nichts. Ich konnte noch nicht mal nachweisen, dass ich bei der letzten Landtagswahl grün gewählt hatte. Das kommt daher, weil bei uns in Schleswig-Holstein, das sind die Wahlen ja geheim. Wir haben geheime Wahl bei uns. Das heißt, ich stand noch unter Schweigepflicht. Ich durfte dem Schaffner gar keine Auskunft darüber geben. Aber jetzt habe ich daraus gelernt. Wenn ich jetzt aus dem Haus gehe, dann habe ich immer so eine ganz große ökologische Flasche mit voll biologischem Karottensaft mit dabei. Dankeschön.
Hans-Hermann Thielke. Die Bundeswehr, Jüngeren bekannt aus der Webserie Die Rekruten, die Älteren kennen die Bundeswehr aus diversen Zusammenhängen. Die Truppe hat ein Gender-Problem. Gender-Problem kennen Sie, Mann, Frau zusammen, schwierige Sache. Im weitesten Sinne. Der Wehrbeauftragte hat nun letzte Woche ein Gutachten vorgelegt, nachdem das unter den Soldaten immer häufiger zu Mobbing und zu sexuellen Übergriffen führt. Das will man nun in den Griff kriegen mit einer besseren Ausbildung der Vorgesetzten und einem gestrafften Meldewesen. Dazu mehr im aktuellen Videopodcast der Bundesverteidigungsministerin und Oberbefehlshaberin in Friedenszeiten, Frau Dr. Ursula von der Leyen.
Und Mitbürger. Danke, dass Sie mich in Ihrem Internet eingeschaltet haben. Das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Denn ich stehe nicht an, zwei ganz und gar widerwärtige und abstoßende Dinge offen zu benennen. Zunächst zu US-Präsident Trump. Oh, ich glaube, da fehlt ein Aber. Zunächst aber zu US-Präsident Trump, der von jedem NATO-Land fordert, 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aufzubringen. Ich habe den Amerikanern ganz unmissverständlich klargemacht, dass ich auch dieser Meinung bin. Nun zu den Vorgängen in der Kaserne in Pfullendorf, die ich abstoßend und widerwärtig finde. Ich meine die Vorgänge. Die Kaserne selbst ist eigentlich ganz hübsch. Es kam dort zu sexuell motivierten Ritualen, erniedrigenden Übungen, medizinisch unsinnigen Untersuchungen bei der Eliteeinheit, spezielle Operationen. Ich möchte gar nicht wissen, welche speziellen Operationen die da... Ich meine, das ist abstoßend und widerwärtig. Ich werde das ganz genau mit der von mir bekannten Schonungslosigkeit aufklären. Außer meiner Rolle natürlich, die ist ja bereits klar. Ich kläre auf. Dazu habe ich mir bereits im März, also wenige Monate nach den Ereignissen, externen Sachverstand geholt. Führen heißt auch hinschauen. Gleichwohl, es sind Einzelfälle, aber sie bringen die Bundeswehr in Verbindung mit Gewalt. Das ist grundfalsch. Deshalb sage ich gerade den jungen Menschen, die zu uns kommen wollen, die Bundeswehr ist eine dufte Truppe. Die skandalösen Übergriffe in Pfullendorf zu verallgemeinern, ist ebenso falsch wie das eklatante Fehlverhalten der Vorgesetzten auf mich zu übertragen. Guten Abend.
Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Was ich in letzter Zeit häufiger feststelle, ist, unsere Welt ist gar nicht so, wie wir glauben, ja, wie wir sie wahrnehmen. In Wahrheit ist alles ganz anders. Ja, und das heißt auch nur ein kleiner, ganz geheimer Kreis von Verschwörern.
die uns regieren. Verstehen Sie? Und dass wir nichts davon wissen, zeigt, wie geheim das alles ist. Und das hält uns dumm. Sie wissen das. Sie schwören es selber. Weil das kommt aus diesen Flugzeugen hinten raus. Diese weißen Dinger, diese Chemtrails. Ja, das versprühen sie, das sieht man hinten. Und es regnet über uns ab und hält uns dumm. Und wenn Sie mal ein Flugzeug sehen ohne Chemtrail, dann hat es doch welche, weil es jetzt unsichtbare Chemtrails nämlich gibt. Und die Merkel gehört zu dieser Geheimregierung. Das sieht man daran, dass sie auf dem Land kein Internet verlegt, um die Leute dort dumm zu halten. Das sehen Sie hier. Man merkt immer häufiger, trifft man Leute, die mit unserer Welt nicht mehr so richtig zurande kommen.
Gesicht ist grau, ich hab blasse Haut, weil sich hinterm Ohr die Lymphe staut, wie tief meine Augen in den Höhlen liegen, doch sie werden mich nicht kriegen. Salz im Brot, Sporen in der Hefe, der Funkmast da drüben bestrahlt meine Schläfe, ich zucke, ich zittere, ich lalle, doch ich gehe nicht in die Falle. Da auf dem Acker getarnt als Windräder, 20 Psychogalvanometer, die mit niederfrequenten Bässen gesunden Menschenverstand zerfressen. Wir sollen alle zum Mediamarkt laufen und uns da Kopfhörer kaufen, die sollen wir uns in die Ohren pressen, damit die unseren Blutdruck messen. Das hab ich alles recherchiert. Ich bin erleuchtet, bin informiert. Ich setz mich nicht so an den Rechner ran. Nein, nein, ich google geschützt, habe Handschuhe an. Sonst misst die PC-Maus über die Hand permanent meinen Hautwiderstand und wird ihn an die CIA übertragen, damit die weiß, wann ihre Viren anschlagen. Viren sind so kleine Käfer mit Krallen, die nachts am Fallschirm vom Himmel fallen. Die werden von CIA und Air Berlin an den Himmel gesprüht mit dem Kerosin. Du wirst im Tiefschlaf infiziert und vom Mossad umprogrammiert. Du zweifelst daran, war ja klar, das beweist nur, alles ist wahr. Könntest du bitte den Hut hier aufsetzen, damit die Strahlen aus dem All uns nicht verätzen? Der ist aus Alu, da klebt noch was dran. Ich komm grad vom Döner, ey, sorry Mann. Unter uns, hör mir zu, leben Echsen, Menschen, die aussehen wie du, die hören sehr gerne Xavier Naidoo und nutzen Anti-Schuppen-Shampoo. Ich kann dich jetzt nicht in alles einweihen, höre Gewalt, du musst verzeihen. Meine Frau sagt, ich soll meinen Hintern nur schwingen und den blöden Müll runterbringen. Ich soll konkret im Haushalt was machen, abwasch ich da Aufsaugen, lauter Dachen, wie sagt sie, schmeiß mich sonst raus, das wär schwer. Denn dann hätte ich kein Internet mehr.
Ach, Oberpfleger Fritschensen. Ich habe Sie gar nicht erkannt, fast mit dem Schnurrbart.
Mein Name ist bis auf Weiteres Fritschensün. Fatih Furkan Fritschensün. Das mag er lieber.
Wer er?
Erdo. Ah, ja, wir liegen jetzt erstmal mit dem Kollegen Heinrich zusammen. Ja. Ja. Mhm. Denn der Sultan, wie er sich ja jetzt neuerdings anreden lässt, na, ist ja auch ein großer Verschwörungstheoretiker. Ja. Er hat die Vorstellung, dass sich ja ungefähr die komplette Welt gegen ihn verschworen hat.
Irrsinn schlaucht wahnsinnig.
Ja, deswegen braucht er vor diesem Referendum noch etwas Erholung und hat sich hier bei uns auf Station zur Behandlung gegeben, ganz anonym.
Ja. Und deswegen nennen Sie sich Frutschen?
Frutschensün, ja, das Sünn. Klingt nicht so nach Nazi. Ja. Also er hat ja NVS.
Ach, er hat eine Monatskarte vom Nahverkehr Schwerin?
Nein, er hat Nazi-Vergleichssyndrom.
Ach so, ja.
Er sieht überall Nazis. Ja. Egal, was wir machen, Fiebermessen, Nazi-Methode. Ja. EKG, Nazi-Methode. Ja. Behandlungsrechnungen ausstellen. Ganz schlimme Nazi-Methoden.
Ja, verstehe. Wie therapieren Sie?
Mit ZDF.
Was denn? Er muss die ganze Zeit Markus Lanz gucken?
Na, Cerebral Demagogium Forte. Zäpfchen dreimal täglich.
Ach, und wie wirkt das?
Nun, Herr Naumer, stellen Sie sich vor, Sie lösen 3 Kilo Crystal Meth in Ziegenmilch auf und spritzen sich das direkt ins Gehirn. Ja. Ne?
Klingt für mich nach Nazi-Methode.
Mag sein, ist aber die einzige Möglichkeit, ihn mal 30 Minuten ruhig zu halten. Ja? Er hat ja auch sein altes Leiden noch, muss man ja auch wissen, ne? Diese Meinungsallergie gegen andere. Wir haben ja versucht, wirklich homöopathische Dosen von Widerspruch zu injizieren. Ja, Reaktion, das Behandlungszimmer muss jetzt neu gestaltet werden.
Ach du lieber Herr, Rückfälle sind ja oft sehr viel schlimmer als die eigentliche Krankheit.
Vor allem bei diesem EEM-Syndrom.
EEM, ja, das E steht sicher für Erdogan.
Exzessive Egomanie und davon ausgelöst ein großes wucherndes Gröfatz-Melanom auf der Zunge.
Oh ja.
Er hat ja diese JU.
Was, er ist in der Jungen Union? Das ist ein Ding.
Nein, Journalistenunverträglichkeit. Ah. Neulich hat er die Visite, hat er fälschlicherweise als Interview interpretiert. Ah. Nein. Der Chefarzt bekam sofort 15 Jahre Dunkelhaft von ihm. Er hat hier gleich auch am ersten Tag die Todesstrafe eingeführt, auf Station. Ne? Ja. Schon bei der kleinsten Unstimmigkeit. Dr. Demirel Dünüs, eigentlich Dr. Josef Müller, der hat den Blutdruck gemessen. 192 zu 129 hat er gleich gesagt, Todesstrafe. Ach. Neulich beim Essen hat er sich in der Kantine Gemüse bestellt, Ziegenkäse bekommen. Ja. Ja, und die gesamte Kantinenmannschaft sofort mal mit dem mitgebrachten Schnellgericht zum Tode verurteilt.
Echt?
Ich sag's Ihnen.
Und wurde das Essen wenigstens besser?
Ja, das ist ja alles nur in seinem Kopf. Das ist ja das Problem dabei.
Und was tun Sie, dass es da drin bleibt?
Wir versuchen nach dem Referendum ihn bis dahin jetzt zu halten.
Ach so,
das geht ja gar nicht anders. Ne? Vielleicht beruhigt er sich ja auch irgendwann wieder. Ja,
die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja. Wir werden ihm aber eine ganze Menge Zäpfchen noch geben müssen.
Ja. Nehmen Sie ruhig ganz, ganz große, Herr Fritschensen.
Ja, sicher.
Ich helfe Ihnen dabei.
Dankeschön. Leute, ich muss mich entschuldigen. Ich dachte, Donald Trump gewinnt nicht. Ich dachte, er gewinnt. Ich dachte, George Bush wäre der Tiefpunkt gewesen. Ne? Und George Bush hat das auch gedacht. Ich habe gehört, vor einem halben Jahr hat George Bush über Donald Trump gesagt, boah, ist der doof. Ne? Und das kam von George Bush. Ich meine, George Bush kennt sich aus bei doof. Ne? George Bush, der war der Meister von... George Bush sagte einmal zum Thema Wirtschaft, auf Deutsch übersetzt, Leute, kein Scheiß, auf Deutsch übersetzt, der sagte, die Mehrheit der Importe kommen aus dem Ausland. Und das Schlimme dabei war, viele Wähler haben gesagt, ja, das stimmt. Ne? Ich denke, das ist der Grund, warum Trump gewählt wurde. Ne? Weil du musst nicht als Politiker intelligent sein, du musst nur intelligenter sein als die, die dich wählen. Ne? Das ist, so glaube ich, ist wie bei diesen Quizshows am Tage, diese debilen Quizshows. Ne? Der Moderator sagt, ich suche ein Tier mit 4 Buchstaben und einer ruft an und sagt Elefant. Und der Moderator sagt fast. Ne? Und dann ruft kein anderer an. Kein anderer anruft an, ne? Weil die Leute zu Hause denken, wenn Elefant nicht geht, dann... habe ich keine Ahnung. Ne? Das ist Wahnsinn. Ne? Wahnsinn. Ich denke, wenn Donald Trump der Präsident wäre von Holland, ne? Das wäre kein Problem. Wir würden lachen. Weißt du, weil Holland ist unbedeutend. Ich meine, Holland ist gar nicht... Holland hat keine Atomwaffen. Die schlimmsten Waffen, die Holland hat, sind Wohnwagen. Ne? Ist Wahnsinn. Ne? Meine Leute... Donald Trump könnte in seinem Wohnwagen sitzen und twittern die ganze Zeit. Ich sitze im Wohnwagen, mein Wohnwagen ist huge, ich bin huge, das Klo ist huge und auch vergoldet. Ne? Der könnte alles Mögliche erzählen. Ich denke, wenn Donald Trump der Präsident wäre von Holland, ne, der könnte zu Angela Merkel sagen, wir werden nächste Woche Deutschland militärisch angreifen. Und Angela Merkel hätte gesagt, dann toi, toi, toi. Ne? 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 Toi, 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 Donald. Sie hätte gesagt, Donald, wir drücken euch die Daumen. Ne? Und Donald hätte gesagt, wir kommen mit 2 Pferden und ein Hund und eine Katze und 3 Schildkröten und alle sind huge. Dankeschön, vielen Dank.
In den letzten Tagen haben wir zwei Dinge über Sarah Wagenknecht erfahren. Und Sie entscheiden jetzt mal hier im Saal, was Sie mehr interessiert. Erstens, Wagenknecht nennt Recep Erdogan nach seinen Drohungen gegen Europa einen Terroristen. Und zweitens, Wagenknecht sagte in der Zeit, mit 13 hatte ich eine Punkfrisur. Was interessiert Sie mehr? Aha. Dann nehmen wir Nummer 3. Oskar Lafontaine hat ihr 2011 geraten, sie solle mehr auf andere zugehen und, Zitat, auch mit Leuten reden, die du für Idioten hältst. Deshalb ist sie hier. Sarah Wagenknecht! Frau Wagenknecht.
Herr Naumann, lassen Sie mich kurz zu einem anderen Thema Stellung nehmen. Es ist ein Skandal, was hier passiert ist. Die Bundesregierung ist wieder einmal vor den Lobbyverbänden eingeknickt. Frau Merkel tut nichts. Die Koalition steht vor einem Scherbenhaufen. Die Regierung ist am Ende.
Zu welchem Thema war das jetzt?
Das passt zu jedem Thema.
Ja.
Oder haben Sie mich hier nur als allerdings sehr gut aussehende Staffage eingeladen?
Nein, natürlich nicht.
Sie finden, ich sehe nicht gut aus?
Nein, ich wollte sagen, wir haben Sie nicht als Staffage eingeladen. Sie sehen natürlich ganz hervorragend aus.
Das ist genau dieses chauvinistische Männergehabe, das uns Frauen auf ein Objekt ihrer sexuellen Gewaltfantasien reduziert. Genau so ist es. Und genau das dann in der Silvesternacht auf der Kölner Domplatte.
Frau Wagenknecht, ich habe das nur als Kompliment gemeint. Sie haben doch eben selbst Ihr Aussehen angesprochen.
Ja, da haben Sie mal wieder meine Ironie nicht verstanden. Wie Männer ja im Allgemeinen oft die Grenzen nicht erkennen. Das ist ja bei der Altersarmut nicht anders. Die bleibt ein Skandal. Wie die Sanktionen gegen Russland, die ja nur die Orbans und die Riester-Rente macht doch nur die Versicherung und Banken reich. Wir brauchen einen Mindestlohn von 11,50 Euro. Denn die Erbschaftssteuer ist eine Kapitulation vor der Macht steinreicher Firmenerben, sicher, deren Lobbyisten von den organisierten Finanzkriminalitäten der Zockerpraktiken der Deutschen Bank in eine absurde Vermögenskonzentration ohne Reichensteuer nach dem Brexit Hand in Hand mit den Erdogans dieser Welt voller Auslandseinsätze der Bundeswehr, bitte? Die den Euro und damit Europa spalten.
Frau Wagenknecht, ich muss mal...
Nein. Und Frau Merkel tut nichts. Das ist doch ein Irrsinn.
Ja, aber wenn wir nun wie von Trump gefordert zum Beispiel 2% des Bruttosozialproduktes einsetzen würden für die Rüstung.
Das ist doch das Perfide. Wir müssen das Thema Sicherheitspolitik viel grundsätzlicher angehen. Das gehört natürlich mit dem ganzen Wirtschaftsministerium und dem Etat dazu. Und der Etat des Entwicklungshilfeministeriums. Denn gerade die wirtschaftlichen Entwicklungschancen Afrikas zum Beispiel, das trägt doch noch mehr zum Frieden bei als alle Panzer dieser Welt.
Ja.
Und dazu rechne ich die Ausgaben für humanitäre Einsätze, Polizei, Rettungskräfte, Bademeister.
Bitte?
Ja, da sind wir eigentlich schon weit über 2%. Eigentlich gehören auch die Sozial- und Bildungsausgaben dazu, die den inneren Frieden garantieren. Ja, irgendwie auch der TÜV und die STVO.
Bitte?
Denken Sie an den Krieg auf unseren Autobahnen. Es ist endlos. Wir geben doch so schon locker 70-80% für die Sicherheit aus. Und das wird auch die neue US-amerikanische Administration verstehen. Denn mein Englisch ist exzellent.
Ja. Frau Wagenknecht. Ich denke, wir haben alles besprochen. Danke, Sarah Wagenknecht.
Ja, natürlich. Ja.
Und jetzt kommen wir rasch zu ein paar Themen, zu denen wir nicht kommen. Thema Griechenland. Im März trafen sich wieder die EU-Finanzminister.
Es ist immer wichtig, dass Griechenland wieder darin bestätigt wird, dass es eben zu seinen Zusagen stehen muss.
Ja. Endlich sagt es mal einer, ohne rumzustottern. Wobei der Ton in der Europafrage in letzter Zeit eher locker wird. Neulich war in der Info in unseren topseriösen nächtlichen Berichten von heute...
Die nationalkonservative polnische Regierung wollte nämlich den von ihr so geschmähten liberalen Landsmann Tusk ums Verrecken verhindern.
Ja, ist mir auch aufgefallen in den Nachrichten jetzt so ein lockerer Umgangston.
Die Regierung ist sauer, weil Tusk wiedergewählt wurde.
Ja, oder auch unser Brüssel-Korrespondent.
60 Milliarden will die EU von London haben. London zeigt schon mal den Vogel.
Ja, ich glaube, wir gehen langsam so ein bisschen näher ran an den Hörer und so. Die Kanzlerin auch ganz locker, als sie die CeBIT in Hannover eröffnet hat, mit dem auch ursprünglichen Gastland Japan.
1986 wurde der erste tragbare Rechner durch Japan präsentiert und er brachte es auf ein Gewicht von rund 8,5 Kilogramm. Also eher ein Schlepptop als ein Laptop. Eine schöne Aufgabe für die Übersetzer jetzt ins Japanische.
Kleiner Dämpfer. Jetzt sind die Laptops ja so wahnsinnig leicht und klein. Und jetzt dürfen sie nicht mehr mit ins Flugzeug, nicht mehr mit ins Handgepäck, wenn man aus bestimmten Ländern kommt, wahrscheinlich, damit man an Bord nicht googeln kann, wie man eine Bombe baut. Und natürlich nach wie vor bitte keine Flüssigkeiten.
Es ist genauso blödsinnig, denn diese Tütchenpackerei am Flughafen erhöht nicht die Sicherheit. Man kann im Duty-Free-Shop alles kaufen, was man braucht, um ein Flugzeug zum Absturz zu bringen.
Ja, ich habe neulich im Duty-Free-Shop alles gekauft, um mich selber zum Absturz zu bringen. Langstreckenflug einfach. Frank-Walter Steinmeier. Sie kennen Frank-Walter Steinmeier, er ist unser neuer Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und er gilt jetzt zum Abschied. Von Gauck gab es für den einen großen Zapfenstreich. Höhepunkt der Übertragung aus dem Garten von Schloss Bellevue.
Brigitte Zypris friert.
Ja, kaum im Amt, schon erkaltet. Abschied im März auch von Lukas Podolski. Also er lebt natürlich noch, aber Abschied aus der Nationalmannschaft.
Da kommen schon mal Momente, wo man denkt, das war's jetzt.
Ja, und so war dann der Moment auch. Abschiedsspiel am 22. März mit kleiner Ansprache.
Danke dafür.
Und dem Siegestor.
Danke dafür.
Ja, Poldi, immer einer von uns.
Ich denke, 80% von euch und ich kauen sich auch mal an den Eiern. Und daher ist alles gut.
Das Ende zum Schluss. Es gibt etwas Neues von der AfD. Ja, sonst ja nur alte Mottenkugeln aus den 50ern. Jetzt aber neu, die Bundesvorsitzende Frauke Petry ist zu Gefühlen fähig. Ja, ich war so schockiert wie Sie, aber Frau Petry hat öffentlich geweint. Ja, natürlich nur um sich selbst. Was war passiert? Bei der Aufstellung der Bundestagskandidaten ist sie aus der eigenen Partei sehr heftig attackiert worden. Und als man sie dann auch noch Diktatorin und Fehlbesetzung nannte, da flossen dann die Tränen. Fragen dazu an die einzige Frau, die das richtig einordnen kann. Hier ist Frauke Petry. Frau Petry, schön, dass Sie da sind. Ihr Landesverband Sachsen ist ja nicht der einzige, in dem, sagen wir mal, Schwierigkeiten, Irritationen bei der Kandidatenaufstellung vorgekommen sind. Im Landesverband Berlin in Nordrhein-Westfalen.
Bitte unterbrechen Sie mich nicht!
Ich habe noch gar nicht meine Frage gestellt.
Ich wollte damit auch nur prokuritiv klarstellen, dass wir von der AfD uns nicht kleinreden lassen, sondern entsprechend unserer wirklichen Bedeutung.
Wir danken für dieses Gespräch.
Wie? Schon vorbei?
Nein, Sie wollten doch, dass wir Sie entsprechend Ihrer eigentlichen Bedeutung behandeln. Und man weiß ja auch gar nicht. Man weiß ja auch gar nicht, ob sie in der Politik bleibt. Zum Schluss noch ein völlig vernachlässigtes Thema, das uns aber schockiert, die Asteroidenabwehr. Ja, doch, wirklich aus dem Weltraum herabstürzende Kleinplaneten, Sie kennen das aus Ihrem Vorgarten. Gerade am Wochenende kam uns der Komet, ich glaube, hier ist Tuttle-Jacobini-Crescher oder so ähnlich, gefährlich nahe, 21,2 Millionen Kilometer sehe ich gerade. Ich weiß nicht, ob Sie ihn gesehen haben, zum Glück hat sich der Bundestag im März endlich damit befasst.
Wie können wir von Asteroiden uns drohen, schützen? Ich sag mal, Bruce Willis kommt langsam in ein Alter, wo wir uns nicht mehr darauf verlassen können, dass er das alleine macht.
Ja. Sie haben jetzt Zeit, sich zu bewerben, denn das war die Intensivstation Fast Live aus Einbeck.
Es ist Montagabend. Es ist kurz nach 10. Das war die Intensivstation live mit dem satirischen Rückblick auf den Monat März.
Tontechnik Sven Kohlwage, Christoph Rede, Andrew Miller und Sebastian Ohmbeschall und Norbert Müller und Stefan Grimm. Die Sendung können Sie auch am Ende der Fernsehen nochmal nachschauen und zwar am nächsten Donnerstag um 23:30 Uhr. Mit dabei waren Nils Heinrich,
John Doyle, Hans-Hermann Thielke, Antonia von Romatowski und Stefan Fritzsche, die Nobücher-Zum-Band mit Daniel Brandl, Matthias Dörfer, Erich Schilgen und Stefan Smolk, Produktionsassistenz Nele Spielvogel, Produktion Tobias Nowak, Redaktion Stefan Fritzsche
und ihr Gastgeber war Axel Naumann.